Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast, eine Produktion von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich darf heute unsere neue Folge anmoderieren, die unser geschätzter Kollege Konstantin Sträter aufgenommen hat. Er hat sich mit der Autorin Anne Richter getroffen. Anne Richter hat mehrere Romane, einen Erzählband und einen Gedichtband veröffentlicht. Geboren ist sie 1973 in Jena, studiert hat sie Romanistik und Anglistik in Jena, Oxford und Bologna. Für ihre Arbeiten wurde sie für mehrere Preise nominiert, unter anderem 2011 für den Ingeborg-Bachmann-Preis. Außerdem hat sie einige Stipendien erhalten und ihr neuestes Buch Sendezeit handelt vom Aufbau der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg und von der ersten Blindenschule der DDR. Erzählt wird die fiktive Geschichte von einer Schulklasse, die ein eigenes Radioprogramm gestaltet. Unterschiedliche Vorstellungen, wie ein sozialistischer Staat entstehen soll, prallen dabei aufeinander. Im nun folgenden Gespräch spricht Konstantin also mit der Autorin Anne Richter, die selbst nicht blind ist, sich aber viel zum Thema Leben in der DDR für blinde Menschen informiert hat bei ihren Recherchen für das Buch. Außerdem erfahrt ihr mehr darüber, wie sie Bücher ganz allgemein schreibt und wie sie überhaupt auf ihre aktuelle Romanidee gekommen ist.
Hallo nochmal mit offenem Mikrofon.
Ja, hallo, vielen Dank für die schöne Einladung.
Wir haben ja eben kurz schon Ihre Biografie gehört. Sie sind 1973 in Jena geboren. Haben Sie eine Erinnerung an Ihre erste Bücher- oder Leseerfahrung?
Also die allererste, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Als ich Jugendliche war, habe ich verschiedene sogenannte Mädchenbücher gelesen, aber es waren auch zum Teil Bücher, die schon politisch konnotiert waren. Also ich erinnere mich an ein Buch, das spielt auch in einem Konzentrationslager. Das hat mich damals, also da ging es um ein Kind in einem Konzentrationslager, das hat mich sehr geprägt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau den Titel. Es hat mich sehr berührt.
Aber dieses Berühren hat das dann dazu geführt, dass Sie auch mal selber gesagt haben, ich will auch so eine Geschichte schreiben, die vielleicht andere berührt. Wie kam das erste Schreiben?
Ich glaube, das war einfach eine innere Dringlichkeit. Ich habe irgendwann angefangen, so mit 12, 13 Tagebuch zu schreiben. Dann folgten erste Gedichte. Ich habe auch damals immer viele Lieder gehört. Die waren am Anfang sehr liedhaft, diese Gedichte, also gereimt. Daraus hat sich dann eben das literarische Schreiben ergeben. Ja, ich habe damals angefangen und eigentlich nie mehr aufgehört.
Und können Sie sich an die erste Geschichte erinnern, die Sie damals dann auch präsentiert haben? Direkt auch in dem Alter? Oder haben Sie Ihre Gedichte präsentiert? Oder war das eher was für sich?
Ich habe die zunächst gar nicht präsentiert. Ich habe das alles für mich behalten, lange Zeit, und bin dann, ich glaube, das waren die 90er Jahren, also da habe ich an bestimmten Werkstätten teilgenommen und habe die Gedichte dort präsentiert. Ich erinnere mich an eine Werkstatt mit Lutz Seiler und Jörg Schieke. Das muss Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Da habe ich Gedichte vorgestellt.
Jetzt haben Sie eben von einer inneren Dringlichkeit gesprochen. Können Sie die konkretisieren oder wollen Sie die konkretisieren? Ist das eher privat? Es gibt ja immer so dieses Bild, gerade jetzt, ich bin 93er Jahrgang, wo man immer denkt, dass alles immer so wahnsinnig politisch gewesen sei in der DDR. Haben Sie das damals so empfunden, auch in Bezug auf Ihren Schreibprozess?
Ja, ich glaube, das waren wirklich Konflikte, die mich umgetrieben haben. Das war zum Teil politisch motiviert, weil ich, als die Perestroika-Zeit kam, da war ich ja etwa 13, 14. Und ich fand diese Idee der Offenheit natürlich sehr gut. Und das hat mich damals auch sehr beschäftigt. Ich habe dann auch entsprechende Bücher, ich habe dann Aitmatov gelesen und habe mich mit entsprechender Literatur auseinandergesetzt. Und natürlich weiß man auch, in der Pubertät hat man auch viele persönliche Konflikte. Und ich glaube, dieses Gemisch hat dann dazu geführt, dass ich weiterschreiben wollte.
Und jetzt sind Sie 1973 geboren? Den Fall der Mauer gab es 1989, 1990 die Wiedervereinigung, also fiel ja genau in Ihre Jugendzeit. Sie hatten ja dann Zugang zu ganz anderer Literatur, zu ganz anderen Büchern wahrscheinlich. Stimmt das? Und wie haben Sie es empfunden? War das eine ganz neue, spannende Welt oder war das eine Überforderung oder war das vielleicht gar nicht so?
Es war auf jeden Fall ein großer Bruch für mich. Also ich fand, dass das eine Zeit war, in der sich sehr viel, sehr schnell geändert hat. Und ich gehörte zu denen, die damals sich eigentlich einen anderen Sozialismus vorgestellt haben. Und diese Idee war dann ja sehr schnell wieder vom Tisch. Ich bin dann aber 1991 für ein Jahr nach Frankreich gegangen. Und da habe ich angefangen, mich mit der französischen Literatur auseinanderzusetzen. Das fand ich sehr schön, diese Möglichkeit zu haben, in der Welt herumzureisen und sich mit anderen Kulturen, anderen Literaturen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Wie sind Sie denn aber dann zu Ihrem, Sie haben als erstes Erzählungen veröffentlicht, wie kam es dann zu der Zusammenarbeit zum Verlag, das stelle ich mir auch als krassen Schritt vor, wenn man irgendwie merkt, okay, anscheinend bin ich jetzt sowas wie eine Dichterin oder Autorin, auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
Genau, also ich habe den ersten Erzählband 2012 veröffentlicht und den ersten Roman 2013 und ich habe beide Bücher, also die beiden Bücher in verschiedenen Verlagen veröffentlicht. Der Schritt in den Literaturbetrieb, der kam tatsächlich zur Veröffentlichung, nicht in den Literaturbetrieb, denn den habe ich vorher schon gemacht, zu den Veröffentlichungen. Der kam nach dem Bachmann, nach der Teilnahme am Bachmann-Wettbewerb. Danach kamen dann tatsächlich verschiedene Anfragen. Und ja, ich habe damals also den Lektor vom Osburg Verlag kennengelernt, der mich fragte, ob ich was in der Schublade hätte. Und dann sagte ich, ja, Sie können sich's aussuchen. Ich habe da Erzählungen und einen Roman. Und dann sagte er, ja, uns interessiert mehr der Roman. Und die Erzählungen, die habe ich in der Edition Muschelkalk des Wartburg Verlags veröffentlicht.
Man sieht ja meistens so als Kunde nur das Produkt. Können Sie uns einen Einblick so geben in den Prozess, dann vor allem, wie so ein Buch entsteht? Also man beginnt, also Sie sind jetzt in der Zusammenarbeit mit dem Verlag. Wie viele Leute sind an so einem Buch beteiligt und wie lange dauert es, bis Sie von Ihrem Skript, wie Sie fertig sind, bis es dann wirklich veröffentlicht ist und Sie das erste Mal im Buchladen sehen?
Das war jedes Mal ein bisschen anders. Also bei dem ersten Buch, da habe ich tatsächlich vorher auch einen ziemlich klaren Plan im Kopf gehabt und habe das im Prinzip runtergeschrieben innerhalb von 1,5 Jahren. Und dann lag das aber auch erst mal eine Weile in der Schublade und ich habe das zum Beispiel in der Autorenwerkstatt Prosa des Literarischen Kolloquiums vorgestellt. Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis dann eben die Anfrage vom Verlag kam. Und dann haben wir das nochmal gemeinsam angesehen, wurde das nochmal lektoriert. Aber das war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon relativ weit gediehen, dadurch, dass ich das in mehreren Werkstätten vorgestellt hatte. Beim zweiten Buch war es ein bisschen anders, aber es ist eigentlich immer so, dass ich relativ lange erstmal alleine arbeite. Und dann irgendwann der Lektor mit einsteigt und dann kommen doch nochmal so 2, 3, 4 Durchgänge, ja, bis es dann für die Veröffentlichung bereit ist.
Und dann sagt der Lektor, ah, da würde ich gerne noch einen anderen Schliff reinhaben, da dies, dann gibt es wahrscheinlich auch mal Auseinandersetzungen, nehme ich mal an. Und dann gibt es da noch Beteiligte, geht es dann nochmal an irgendwelche Leute aus dem Verlag oder wie geht es dann weiter?
Genau, also der Lektor, der hat Anmerkungen und ich lasse mit denen dann durch den Kopf gehen und wir besprechen die gemeinsam und überlegen, was man dann verändert, was man vielleicht dennoch so lässt. Und dann gibt es noch den Korrektor, also der dann auch nochmal drüber guckt und dann ist es irgendwann soweit.
Haben Sie klare Regeln für Ihren Schreibprozess? Gibt ja manche Leute, die dann sagen, 1 Stunde am Morgen oder 3 Stunden am Morgen oder 1 Seite am Tag.
Ja, das hängt immer von den Lebensumständen ab. Als ich den ersten Roman verfasst habe, hatte ich relativ viel Schreibzeit. Da habe ich jeden Vormittag gearbeitet, saß am Schreibtisch tatsächlich immer von 9 bis 1. Beim zweiten Buch war es etwas unregelmäßiger. Da hatte ich mehr Brotarbeit zu verrichten und habe einfach immer dann geschrieben, wenn ich die Gelegenheit hatte. Ja, und so ähnlich war es dann beim dritten Buch auch. Also das ist immer so ein Austarieren zwischen Brotarbeit und Zeit am Schreibtisch.
Sind Sie in der Schaffensphase in einem anderen Zustand?
Manchmal, ja. Also wenn ich sehr intensiv an einem Buch arbeite, dann auf jeden Fall. Aber die Phasen, die man zwischendurch hat, die sind eigentlich auch sehr wichtig, weil man dann sich alles nochmal durch den Kopf gehen lässt, in Ruhe darüber nachdenken kann. Und da kommen manchmal, gerade wenn man nicht am Schreibtisch sitzt, auch sehr gute Ideen.
Und gibt es also auch das Projekt, was Sie hatten? Wir sprechen ja gleich noch intensiver über Ihr Buch, über das aktuelle Buch. Aber gibt es eine Abteilung Recherche und dann die Abteilung Schreiben oder läuft das beides so fließend ineinander über?
Bei diesem Buch war es eigentlich umgekehrt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das hing mit Corona zusammen. Ich habe während der Corona-Zeit geschrieben und konnte eben nicht so viel vor Ort recherchieren. Ich hatte da 2 Corona-Stipendien und habe mir gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt erstmal drauf los und recherchiere mehr danach. Also während dieser Zeit habe ich mehr im Internet recherchiert, Bücher gelesen, aber bin eben nicht gereist. Ja, und habe dann erst als man wieder reisen konnte, habe ich dann vor Ort recherchiert, habe dann natürlich nochmal Veränderungen vornehmen müssen.
Wie ist es denn, wenn man aus dem Verlag dann den Hinweis bekommt, okay, wir wollen das nicht oder wir wollen was ändern, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, sorry, aber das ist mein Baby und das gehört mir und auch wenn jemand dann noch was korrigiert, nee, das will ich nicht?
Ja, das ist manchmal so, aber mein Lektor ist da eigentlich sehr, sehr zugänglich und wir arbeiten sehr gut zusammen. Also der kommt jetzt nicht mit irgendwas ein und sagt, das muss unbedingt geändert werden, sondern er macht Vorschläge und die sind oft berechtigt. Manchmal diskutieren wir dann darüber und ich bleibe bei meiner Version, aber wir finden eigentlich immer eine ganz gute Lösung.
Und die Gestaltung und der Vertrieb des Ganzen ganz am Ende. Wenn ich jetzt den Roman nehme, Sendezeit, da sehe ich ein Foto, also es ist auch wirklich ein reales Foto, das da gemacht wurde, wie so in eine Person, eine weibliche Person, die sozusagen an diesem Funkempfänger sozusagen ist mit dem Ohr. Ist das eine Entscheidung, die Sie getroffen haben oder entscheidet das der Verlag? Können Sie da mitreden beim Vertrieb?
Ja, also gerade bei der Auswahl des Fotos habe ich mitgeredet. Da haben der Verleger, der Lektor und ich, wir haben gemeinsam nach Fotos gesucht und waren uns dann eigentlich auch sehr bald einig, dass das ein besonders schönes Bild ist. Und der Verleger fand es auch sehr stimmungsvoll und dann haben wir das verwendet.
Haben Sie ein Zeitlimit? Gibt es sowas, dass Sie sagen, wenn ich mit dem Buch anfange, in 4 Jahren soll das fertig sein? Oder gibt es einen Punkt im Prozess, wo man weiß, okay, bis zu dem Zeitpunkt soll es raus sein?
Ja, aber meistens relativ spät. Also vielleicht ungefähr so ein Jahr vorher. Ja, da geht man dann so ins Gespräch mit dem Verlag. Also in meinem Fall jedenfalls war das so. Vorher erstmal arbeite ich und in dieser Zeit, in der ich an dem Buch arbeite, dann steht das auch wirklich im Vordergrund. Ja, die gründliche, die genaue Arbeit am Schreibtisch. Aber so ein Jahr vorher kommt man ins Gespräch.
Wann ist für Sie ein Buch ein Erfolg?
Wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass ich genau das ausgedrückt habe, was ich ausdrücken wollte.
Und können Sie bezüglich der Bücher, die Sie bislang veröffentlicht haben, sagen, hat geklappt?
Ja, auf jeden Fall ist es inhaltlich das, was ich auch ausdrücken wollte. Von der handwerklichen Seite denke ich, dass vielleicht das ein oder andere ich noch hätte, also würde ich jetzt anders machen, ja, bei dem ersten oder zweiten Buch. Aber ich glaube, das ist ja auch wirklich so ein Prozess.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass Sie als Übersetzerin arbeiten und als Autorin, sondern Sie lehren das Ganze ja auch noch. Also Sie sind Dozentin für kreatives Schreiben in Heidelberg. Was bringt man den Leuten bezüglich eines Schreibprozesses bei?
Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich finde, dass es in diesen handwerklichen Fragen eigentlich selten eindeutige Antworten gibt. Das heißt, wir gucken uns oft die Texte ganz konkret an und schauen dann, ja, wo driftet das vielleicht ins Klischee ab? Wo werden die Figuren Stereotyp? Wo taucht Kitsch auf? Ja, da müssen wir uns natürlich auch immer darüber verständigen, was diese Begriffe überhaupt bedeuten. Und darauf gibt es nicht nur eine Antwort. Das heißt, das ist ein sehr offener Prozess. Wir sprechen viel darüber. Wir lesen gemeinsam die Texte. Ich denke auch, dass jeder Autor, jede Autorin das am Ende selbst entscheiden muss.
Sind alle Altersgruppen vertreten oder sind das vor allem Studierende?
Nein, da sind alle Altersgruppen vertreten, ja.
Jetzt haben Sie eine Tochter und Sie haben vorhin gesagt, dass sie 23 ist und wahrscheinlich hatten Sie ja irgendwie auch die Aufgabe, sie ans Lesen ranzuführen. Wie haben Sie das gemacht? Hatten Sie da besondere Kriterien oder haben Sie auch was von sich selber gezeigt?
Also wenn ich jetzt mal an die Anfänge zurückgehe, wir haben, als meine Tochter ungefähr anderthalb war, haben wir am Kühlschrank Buchstaben befestigt und meine Tochter hat auf die Art und Weise die Buchstaben gelernt, sehr schnell gelernt und wollte dann irgendwann auch relativ zeitig lesen. Also sie konnte auch lesen, bevor sie in die Schule gekommen ist und dann war sie, also sie wollte immer neues Lesefutter.
Dann wollen wir doch mal zu Ihrem Buch kommen. Sendezeit heißt das Buch, das dieses Jahr erst auf den Markt gekommen ist, 2024. Können Sie den Inhalt einmal kurz so beschreiben, worum es geht?
Ja, also das ist die Geschichte eines Lehrers, Hinrich Matuschek, und seiner kleinen Klasse, blinder bzw. sehbehinderter Schüler, die Anfang der 50er Jahre in der DDR Radio machen wollen. Und dabei auf Hindernisse stoßen, mit denen sie so erstmal nicht gerechnet hätten. Es geht also um Jugendliche, die etwas ganz Eigenes entwickeln wollen und also mit echter Begeisterung und die zum Teil durch diese Hindernisse entmutigt werden, aber zum Teil auch ermutigt werden, dem zu trotzen und nicht aufzugeben. Auf welche Weise, das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Also es ist auch eine Liebesgeschichte, die Geschichte von Hinrich und Marianne, die ganz unterschiedliche biografische Hintergründe haben. Marianne war während des Krieges mit ihrer Familie im Exil in Mexiko. Ihre Eltern sind beide Künstler und Hinrich war im Krieg Funker. Und die beiden kommen aber trotzdem zusammen und sie haben eigentlich ein ähnliches Ziel. Sie wollen in der DDR eine neue, bessere Gesellschaft aufbauen. Daran glauben beide zunächst zumindest. Und es geht aber auch um Hinrichs Herkunft, seinen Ursprung, den Ursprung seiner Faszination für den Rundfunk und das Funken, die hat nämlich sehr viel mit seinem Vater zu tun. Es ist also auch eine Vater-Sohn-Geschichte.
Gibt es für diese Geschichte der Schulklasse und dieses eigenen Radioprogramms, gibt es da ein historisches Vorbild?
Nein, tatsächlich habe ich mir das ausgedacht. Also tatsächlich ist die Handlung erfunden.
Und Sie haben sozusagen neben den persönlichen Geschichten, also vor allem der Lehrkräfte, ist ja auch ein großes Thema, dass es diese Blindenschule gibt. Wie sind Sie auf diese Idee mit der Blindenschule gekommen?
Also eigentlich fing das 2019 an, als ich Urlaub in Brandenburg machte, an einem Ort, der nicht nur landschaftlich sehr schön gelegen ist, sondern an dem es auch sowohl eine Rundfunkstation gibt, beziehungsweise gab, heute ist das ein Museum, als auch eine Blindenschule. Und ich fand diese Kombination sehr interessant, ja, weil ja das Radio für Menschen mit Sehbehinderung eine ganz besondere Bedeutung hat, also das Hören im Allgemeinen.
Und wie haben Sie dann die Recherche aufgenommen bezüglich der Blindschule? Weil man merkt sozusagen von Anfang an, also der Lehrer kommt in die Schule und er macht sich ja sehr schnell sehr Gedanken. Er merkt, dass der Händedruck, dieses sich entlangfinden im Gebäude und so, dass das sozusagen, er fängt dann überhaupt erst an, wie funktioniert die Adaptierung an die Welt der Sehenden. Bei blinden Personen. Das ist ja auch jetzt nichts, da steckt ja auch Recherche dahinter oder zumindest viel Einfühlungsvermögen. Wie haben Sie sich das erarbeitet?
Genau, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich angefangen habe mit dem Roman während der Corona-Zeit. Und da habe ich natürlich zunächst mit dem Internet und mit Büchern gearbeitet. Und dann habe ich tatsächlich in der Blindenschule angerufen, an dem Ort, an dem ich zuvor im Urlaub gewesen war, und habe gefragt, ob der Schulleiter jemanden kennt, der in den 50er Jahren diese Schule besucht hat. Und da wurde mir jemand vermittelt, der Herr Joachim Haar, der leider im vergangenen Jahr verstorben ist, der selbst in den 50er Jahren dort Schüler war und dann später auch Geschäftsführer des Brandenburgischen Blinden- und Sehbehindertenverbands lange Zeit war. Und mit ihm habe ich dann telefoniert und wir hatten einen sehr schönen Austausch. Er hat mir viele seiner Erlebnisse geschildert, hat mir auch seine Memoiren zugeschickt. Das war zunächst auf diesem Weg und als ich dann später wieder, also als man wieder reisen konnte, da bin ich nochmal an diesen Ort gefahren und habe dort die Schule besichtigt. Und habe mich mit dem Schulleiter unterhalten.
Und die Schule, wissen Sie etwas über das System oder Blindsein in der DDR? War das anders? Wurde das anders gefördert? Wurde das anders beachtet?
Also das war die einzige Schule, an der man ein Abitur ablegen konnte. Und zwar 1956. Das war der erste Abiturjahrgang. Und seitdem konnte man dort eben Abitur ablegen. Und ich glaube, das war damals eine sehr gute Schule für Schüler mit Sehbehinderung.
Merken Sie seit dem Buch auch, dass Sie die Welt der Blinden anders wahrnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir auch einige Horizonte eröffnet, mich da einzufühlen und über all diese Gespräche mehr darüber zu erfahren. Ich habe jetzt auch im vergangenen Jahr Kontakt aufgenommen zu dem Blindenstammtisch in Heidelberg und treffe mich da regelmäßig mit den Menschen und das ist sehr schön, ja. Sehr interessant.
Hat Joachim Haar das Buch mal sehen können? Hat er drüber gelesen?
Nein, er ist eben leider im vergangenen Jahr verstorben und deswegen hat er es nicht mehr lesen können.
Und haben Sie eine andere Person, die blind ist, nochmal drüber lesen lassen, um zu sagen, ist das authentisch, ist das richtig, habe ich irgendwas vergessen?
Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es jetzt natürlich verschiedenen Leuten zugeschickt.
Und haben Sie da Rückmeldungen bekommen?
Noch nicht. Also noch keine konkreten. Das Buch ist ja jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Genau, also ich warte noch darauf.
Es ist ja für die Dramaturgie der Geschichte, also Leute, die Radio machen, ist es nicht unbedingt notwendig, dass sie ja blind sind, sondern es war ja sozusagen, aber Sie haben, also oder gab es an der Stelle, die ich jetzt vielleicht übersehen habe, den Punkt, wo es notwendig war oder wo Sie sagen, da können Sie noch mal was Besonderes erzählen über diese Blindheit. Hatte das für Sie eine dramaturgische Notwendigkeit?
Also ein Punkt, der mir, als ich das Buch schrieb, doch dann immer wichtiger wurde, war, es geht ja um die Nachkriegszeit. Das heißt, es geht ja, und die Nachkriegszeit in Ostdeutschland, das heißt, in einem Land, in dem man sich tatsächlich um eine antifaschistische Gesellschaft bemüht hat. Und man kann sich vorstellen, dass Menschen mit Sehbehinderung natürlich, dass das auch ihr großer Wunsch war, eine solche Gesellschaft mit aufzubauen, nach allem, was im Dritten Reich ihnen widerfahren war. Oder hätte widerfahren können.
Also das Buch ist für mich sehr interessant gewesen, vor allem deswegen, weil es mir sozusagen, ich habe die DDR aus Schulbüchern kennengelernt. So. Und da hat man immer das Gefühl, es war im Prinzip ein fertiges Konstrukt von Beginn an. Also man hat ja so, man liest es ja mal vom Ende her, diese Geschichte. Von daher fand ich das irgendwie sehr interessant, diese Geschichte zwischen wie sozusagen Aufbruch und Verarbeitung gleichermaßen irgendwie Hand in Hand gehen, irgendwie miteinander in Zusammenhang stehen, sich teilweise aber auch im Wege sind. Das fand ich eigentlich so am eindrücklichsten. Von meiner Leseerfahrung. Haben Sie auch das Ziel vielleicht so verfolgt, dass Leute das besser verstehen? Oder haben Sie sich hier bei die Figuren genähert, die Sie einfach sagten, nee, ich will einfach eine Figur erzählen mit ihrem Leben, also egal, was die Message dahinter ist?
Nee, es ist eigentlich beides. Also tatsächlich war mir auch diese historische Epoche sehr wichtig, diese Nachkriegszeit, die Darstellung dieser Zeit. Aber am allerwichtigsten sind natürlich immer die Figuren, ja, sonst wird es ja ein paar Pamphlet. Und das wollte ich definitiv nicht schreiben. Also ich wollte schon diese Themen über die Figuren transportieren.
Also würde ich sagen, ist gelungen. Haben Sie mal die Rückmeldung bekommen, ob früher in der DDR das Leben vielleicht für blinde Personen manchmal an manchen Stellen leichter war oder vielleicht heute im Alltag leichter, aber strukturell schwieriger?
Ja, ich habe es zumindest so verstanden, was Joachim Haar mir gesagt hat. Also natürlich gibt es heute viele praktische Dinge, die leichter sind, ja, durch die digitale Entwicklung. Aber Herr Haar zum Beispiel hat mir erzählt, dass die Förderung sehr, sehr gut gewesen ist. Also, dass zum Beispiel die blinden Schüler sehr früh auch gelernt haben, mit einer richtigen Schreibmaschine zu schreiben. Also nicht nur mit der Braille-Maschine, sondern auch mit einer, also richtigen, mit einer anderen. Es ist richtig, ist natürlich jetzt hier falsch, das falsche Wort eigentlich, ja, mit der an die andere Menschen gewöhnt sind, könnte ich sagen. Und dass sie dadurch dann auch den Übergang zum Computer ganz leicht realisieren konnten. Ja, und ich glaube, er sagte, dass sie damals, also er war sehr, sehr angetan von der Förderung, die sie bekommen hatten.
Haben Sie im Moment ein aktuelles Projekt, an dem Sie wieder am Schreiben sind?
Das habe ich, aber das ist noch nicht so weit gediehen, dass ich schon darüber sprechen könnte, tatsächlich. Ja, ich habe jetzt erst damit begonnen. Also vor kurzem habe ich noch an einem Projekt, gemeinsamen Projekt mit einem estnischen Musiker gearbeitet, das wir dann auch in Tartu aufgeführt haben. Und jetzt bin ich so erst wieder am Beginnen mit einem neuen Roman.
Gibt es denn, das wäre meine abschließende Frage, noch, weil Sie sagten, Sie haben ja auch schon früher immer viel gelesen, Sie lesen wahrscheinlich jetzt auch noch viel, gibt es so ein aktuelles Buch, was Sie gerade inspiriert, begeistert, was Sie nochmal teilen möchten, was Sie toll finden oder was Sie gerade entdecken?
Ja, ich habe jetzt endlich mal angefangen, mich genauer mit den Stücken von Heiner Müller zu beschäftigen. Also gar kein Buch, das jetzt gerade erst erschienen ist, sondern eines, das ich eigentlich schon längst hätte lesen wollen. Und ich bin sehr angetan davon.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit diesem Buch, viele gute Rückmeldungen und ich bin gespannt auf Ihre neuen Projekte. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank.
Das war Anne Richter, Autorin des Buches Sendezeit. Blindsein ist keine gesellschaftliche Normvorstellung. Das ist besonders interessant in einer Zeit, in der neue Normen noch nicht ausgemacht sind und verschiedene Vorstellungen davon, wie ein neuer Staat funktionieren soll, aufeinandertreffen. Im Roman Sendezeit nehmen die blinden Schüler dabei mit ihrem Radioprogramm eine besondere Rolle ein. Manchmal hören wir etwas, was sie nicht sehen können. Mit Sätzen wie diesen machen die Schüler auf sich aufmerksam und treffen schnell auf Widerstand der staatlichen Institutionen. Von der Anfangszeit der DDR und dem Leben der blinden Schülerinnen und Schüler, davon handelt dieser Roman. Das Buch Sendezeit ist im Osburg Verlag erschienen. Es hat 220 Seiten und kostet 22 Euro. Mittlerweile ist Sendezeit auch als barrierefreies Hörbuch eingelesen, zu finden unter anderem über die DZB Lesen App. Und es gibt auch eine Großdruckausgabe, produziert vom DZB Lesen. Den Link dazu schreiben wir euch in die Shownotes bzw. in die Folgenbeschreibung. Wir von Hörmal Audiodeskription sind jederzeit offen für Themenvorschläge und für Feedback. Schickt uns gerne eine Mail an sichtbar@hörmal-audio.org. Vielen Dank fürs Zuhören, auch dieses Mal wieder, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!